Heute zu Gast im Podcast ist der Daniel, einer der Co-Founder von Quark.
Wir haben trotzdem an die Vision geglaubt. Wir sagten, wir müssen das irgendwie umsetzen. Und da haben wir natürlicherweise einfach gesagt, wenn wir kein Geld haben, dann müssen wir das einfach ohne Geld machen. Und haben mit Typeform und WhatsApp Quark gestartet. Und Typeform ist ein Umfragetool, mit dem haben wir Kundenanfragen erhalten und die dann in WhatsApp-Gruppen mit Studenten, mit einfach Helfern geschickt. Und die haben dann die Aufträge angenommen. Und so konnten wir ohne Geld 60.000 Franken generieren. Und mit dem Geld plus haben wir noch in der Nacht bei Dieci, das ist so eine Pizza-Kurierfirma in der Schweiz, haben wir Pizza geliefert. Alle Tipps natürlich auch für Quark einkassiert. Und so konnten wir dann die neue App entwickeln mit einem richtigen, also einem guten Entwickler.
Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns digital umsetzen. Heute haben wir wieder eine App zu Gast und zwar nicht nur irgendeine, denn heute ist Quark zu Gast und Quark ist eine App, die es Menschen ermöglicht, Helfer für kleine Aufgaben wie zum Beispiel das Einkaufen zu finden. Daniel, einer der Co-Founder von Quark, erzählt uns ja von ihren Startschwierigkeiten und ich kann jetzt schon garantieren, sie hatten auf jeden Fall einige Startschwierigkeiten und erzählt uns aber dann natürlich auch, wie Quark es letztendlich geschafft hat, ohne Kapital 60.000 Schweizer Franken zu generieren, um eine App finanzieren zu können. Und das schon mal im Vorhinein nur mit Typeform und WhatsApp. Außerdem erfährst du, mit welcher verrückten Aktion Quark es zu 10.000 Downloads geschafft hat und wieso Downloadzahlen vor allen Dingen für Daniel keine große Rolle spielen und der Erfolg im Unternehmen an durchgeführten Aufträgen gemessen wird. Natürlich verrät Daniel auch dabei, wie viele Nutzer sich in der App befinden und ja, wie viele aktive Nutzer Quark hat und wie vor allen Dingen ein aktiver Nutzer definiert wird. Ein Thema, worüber wir auch ausgiebig diskutieren, ist, ja, wieso nicht immer große Kampagnen und viele Mitarbeiter notwendig sind, um als Startup Erfolg zu haben. Dabei gehen wir auch darauf ein, warum viele Startups es nicht schaffen, obwohl die Methoden recht einfach sind. Und da bekommst du echt gute Praxis-Insights von einem Gründer mit, der erstmal gefailt ist und es dann wirklich geschafft hat, daraus ja eine kleine Erfolgsstory zu kreieren. Jetzt würde ich sagen, wir springen in die Folge und viel Spaß beim Zuhören. Moin Daniel, freut mich, dass du hier bist.
Hallo, danke dir.
Sehr gerne. Ich habe ja schon im Intro ein bisschen erzählt, worum wir ein bisschen sprechen und wer du bist, also was du gegründet hast, nämlich Quark. Aber du kannst natürlich selber nochmal in eigenen Worten fassen, am besten natürlich, was ihr mit Quark macht. Leg mal los.
Also mein Name ist Daniel Lagnon. Ich bin einer der drei Mitgründer von Quark. Wir kommen aus der Schweiz, sind drei 20-Jährige. Und wir haben Quark gegründet, einfach aus der Frage, dass wir haben uns immer gefragt, wie können wir als Studenten Geld verdienen. Und es gibt einfach keinen einfachen, flexiblen Weg. Und denn man hat das Studium, man hat keine Zeit für einen Vollzeitjob und einen Zeitjob geht auch nicht. Und dann haben wir einfach in der Nachbarschaft angefangen zu helfen und so realisiert, dass es einfach eine riesen Nachfrage gibt von Menschen, die gerne irgendwelche Aufträge, tägliche einfache Hilfe abgeben möchten. Und gleichzeitig gibt es extrem viele Menschen, die auch bereit sind, solchen Menschen zu helfen. Und wir verbinden sie durch Quark.
Ja, du hast mir im Vorfeld auch ein bisschen erzählt, ein bisschen viel Klinkenputzen habt ihr gemacht. Das heißt, du bist wirklich zu den Nachbarn rübergegangen, hast gefragt, was du machen kannst.
Genau.
Und du hast ja ein bisschen erzählt, denn euer Preis ist ja auch immer derselbe, ne? Bei Quark kannst du ja gleich nochmal was zu erzählen. Und das im Verhältnis zu, ja, sage ich mal, den Schweizer Preisen sieht das ja schon ein bisschen anders aus, ne? Wie sieht das da so da aus? Also euer Preis ist immer der gleiche, ne?
Unser Preis ist nicht immer der gleiche. Der wird bestimmt durch die Auftraggeber, Auftragnehmer. Also man kann einfach offerieren, was man meint. Einen Wert hat und dann wird man auch je nachdem vom Kunden akzeptiert oder nicht. Und jeder Kunde erhält einige Offerten und da kann er selber auswählen, was der Preis, welcher Preis ihm passt. Und der Schnitt liegt bei ungefähr 20 Franken.
Ja.
Und zu Beginn haben wir auch wirklich auch selber Aufträge erledigt und so haben wir auch herausgefunden, welchem Preisbereich wir liegen. Und das ist auch ein großer Vorteil im Gegensatz zu solchen professionellen Dienstleistungen, denn wir können wirklich sehr billig sein, auch auf dem Grund, dass wir auf Freelancer-Basis arbeiten.
Ja, stimmt, es war der Schnitt, du hast recht gehabt, da habe ich mich jetzt vertan. bei 20 Franken die Stunde, das ist das, was ich meinte, gegenüber zu den Preisen, was man so aus Deutschland kennt, ist das wahrscheinlich jetzt nicht der höchste Preis. Kannst du bestimmt
auch raus. Das ist sehr tief. Also das ist halb so teuer. Vielleicht das ist ein besserer Vergleich. Das ist halb so teuer wie eine professionelle Dienstleistung.
Ja,
okay. Also so ein Handwerker oder zum Beispiel.
Und auf der Webseite habt ihr auch, oder beziehungsweise auf der Plattform habt ihr auch ganz schön beschrieben, verbinde dich mit vertrauenswürdigen Helfern aus deiner Umgebung. Das heißt also, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, in welchen Bereichen kann man dann dort helfen? Also es ist wahrscheinlich alles Mögliche, ne? Von Rasenmähen bis Putzen und Einkaufen gehen wahrscheinlich.
Ja, also wir haben wirklich alle Arten von Aufträgen. Es ist wirklich erstaunlich, wie kreativ unsere Kunden sind. Und wir zuerst dachten, wir sind kreativ, aber wirklich unsere Kunden haben solche Kreativität. Und wir hatten Aufträge von zum Beispiel, einer musste mal bei Louis Vuitton anstehen im Winter, weil der Kunde keinen Bock hatte, das zu machen. Und mit einem Voucher von einem Wert von 3.000 Franken, also irgendwie 3.500 Euro, also Taschen einkaufen gehen. Und der Rest, der übrig blieb von Voucher, konnte er sich das bei Louis Vuitton kaufen und das war der Verdienst. Wir hatten aber auch schon ganz simple Aufträge wie ein Schachgegner sein. Von einer, der irgendwie sehr viel Schach spielt, aber er hat halt immer mit seinen Freunden gespielt und jetzt kennt er langsam seine Strategien. Und da suchte er sich einen neuen Schachgegner und durch Core konnte er ihn den finden. Aber wir haben auch sehr viele andere Aufträge, die ganz basisch sind, wie etwas putzen, kochen, bei einer Party aufräumen. Also, und das ist auch heute unsere Vision, dass man wirklich alles finden kann. Weil das fehlt einfach. Ich meine, man sucht immer noch für Google. Wir haben eine Suchmaschine, mit der man alle Arten von Informationen finden kann. Aber wir haben noch nichts, mit der man alle Arten von Dienstleistungen bieten oder finden kann.
Ja. Ja, ihr habt auch eine beachtliche Story hingelegt. Ich meine, ich kenne sie schon ein bisschen, der Zuhörer am Ende des Tages noch nicht. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie hat das Ganze angefangen? Denn du hast ja bis jetzt erzählt, ihr wart selber Studenten und hattet keine Ahnung, wie man so richtig Kohle verdient. Aber da steckt ja noch mehr hinter.
Ja, also wir waren immer ein bisschen unternehmerisch unterwegs. Wir haben nie gedacht, wir sind Unternehmer oder so. Wir haben einfach immer gemacht. Und es hat eigentlich auch schon da, wo wir 14 waren, begonnen. Wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir Geld verdienen als Studenten und als Schüler. Und da haben wir veganes Essen geliefert in der Nachbarschaft. Das hat ziemlich gut funktioniert. Wir mussten einfach das schulbedingt stoppen. Und später, wo wir Kork angefangen haben, die Idee hatten, das Erste, was wir machen wollten, wir dachten, wir haben die beste Idee, wir wissen ganz genau, wie man das umsetzen sollte. Und wir sind zu Entwickler gegangen und haben überall gesucht, in Polen, im ganzen Balkan, also wirklich überall. Und die Offerten waren riesig. Und da haben wir in der Schweiz jemanden gefunden, der mehr oder weniger billiger war. Und der scheinte uns eigentlich gut. Und wir haben auch noch mit ihm einen Deal gemacht, dass er einen Prozentsatz von der Firma bekommt, aber dafür die App viel billiger uns gibt und keine Vermittlungskosten nimmt. Da haben wir angefangen, mit ihm zu entwickeln. Und nach 6 Monaten war der Lars, der fürs Produkt zuständig ist, in Kontakt mit den Entwicklern, die in Indien sind. Also der in der Schweiz war, ist eigentlich nur ein Vermittler. Und dann hat er plötzlich gesagt, ja, schick mal die Rechnung von X Franken. Und die war viel, viel tiefer als die eigentliche Rechnung, die wir jetzt gezahlt haben. Und dort haben wir bemerkt, dass etwas ist komplett falsch gelaufen. Er hat uns völlig über den Tisch gezogen. Und das ganze Geld einfach weggenommen, nichts damit eigentlich gemacht, also nicht mal die Entwickler gezahlt und wir hatten kein Geld mehr, wir hatten Anwaltskosten und plus noch einen Typ in der Firma, der einfach die Firma hindert, weiter zu wachsen und einfach ein Riesenproblem einfach ist. Und in der Schweiz kann man nicht einfach so jemanden aus der Firma wegwerfen. Also das ist ein großer Prozess und für das hatten wir einfach kein Geld. Und da standen wir ohne Geld, ohne App, ohne wirklich nichts. Und wir haben trotzdem an die Vision geglaubt. Wir sagten, wir müssen das irgendwie umsetzen. Und dann haben wir natürlicherweise einfach gesagt, guck, wenn wir kein Geld haben, dann müssen wir das einfach ohne Geld machen. Und haben mit Typeform und WhatsApp Kork gestartet. Und Typeform ist ein Umfragetool, mit dem haben wir Kundenanfragen erhalten und die dann in WhatsApp-Gruppen mit Studenten, mit einfach Helfern geschickt. Und die haben dann die Aufträge angenommen. Und so konnten wir ohne Geld 60.000 Franken generieren. Und mit dem Geld plus haben wir noch in der Nacht bei Dieci, das ist so eine Pizza-Kurierfirma in der Schweiz, haben wir Pizza geliefert. Alle Tipps natürlich auch für Kork einkassiert. Und so konnten wir dann die neue App entwickeln mit einem richtigen, also einem guten Entwickler. Und jetzt nachher, wo wir die App entwickeln haben, es war ungefähr vor einem halben Jahr, wo sie rauskam, waren wir wirklich auf Low Cost, haben wir die aufgebaut. Und so haben wir auch eigentlich Lean gestartet. Und das ist auch wirklich ein Key Learning von uns, dass man braucht kein Geld, um zu starten. Also man kann auch jede Idee, ob es jetzt ein ganzes Business ist oder auch nur eine Idee in der Firma, kann man immer ohne Geld machen. Das ziehen wir auch immer durch. Also sobald jemand eine Idee hat, immer als erstes MVP draus machen. Und wo die App dann rausgekommen ist, haben wir dann immer weiter entwickelt, auch wirklich fast keine Kosten. Und nachher haben wir gemerkt, wir brauchen trotzdem eine Investition, weil wir sind sonst viel zu langsam. Und wir haben wirklich jeden angeschrieben in der Schweiz, auch in Deutschland, also weniger in Deutschland, aber in der Schweiz wirklich jeden. Also nicht nur Investoren und Angels, die haben wir als erstes sofort angeschrieben. Und da sind wir auch zu Privatpersonen gegangen, also wirklich jeden. Und jeder sagte, Kackidee, mach das nicht, ihr habt kein Diplom, ihr habt keine Vision, ihr seid unerfahren, ihr seid zu jung, komplett kritisiert. Und da hat einer zugesagt und hat gesagt, genau wegen dem investiere ich, weil ihr habt nie aufgegeben und ihr seid solche Ideen, an die niemand glaubt, das sind die besten Ideen, weil das sind Ideen, die niemand umsetzen kann oder will und die kann ich umsetzen mit euch. Und jetzt hat er investiert. Und jetzt ziehen wir das voll durch.
Glückwunsch.
Auch in der Schweiz. Danke, danke.
Ja, ich finde es eine beachtliche Story. Es ist so ein bisschen, ne, man denkt immer, das ist so standardmäßig, dass man voll auf die Fresse fliegt. Mhm. So übel scheitert und dann einfach weitermacht. So diese typische Startup-Story. Ne, aber im Endeffekt gibt es die auch gar nicht mehr so häufig. Sorry. Denn mittlerweile ist eher so, dass die Leute dann aufgeben und eigentlich nur noch dem Investment hinterherhächeln, bis sie es irgendwie nicht mehr bekommen oder dann vielleicht doch bekommen.
Ja.
Ich finde das sehr geil, weil es ist ein sehr gutes Beispiel zu zeigen, dass ihr einfach gemacht habt und ihr einfach dahinter standet und auch schon mit einem Typeform-WhatsApp-Ding 60.000 Euro gemacht habt. Und das ist einfach das beste Beispiel dafür, wie Growth Hacking funktioniert. Ihr habt es einfach getestet und dann, wenn es funktioniert hat, habt ihr es weitergemacht. Und wenn es nicht funktioniert hat, habt ihr was dran geändert.
Genau.
Und im Endeffekt habt ihr so auch euer Investment bekommen. An der Stelle auch schon mal herzlichen Glückwunsch. Habt ihr euch regelrecht verdient.
Dankeschön.
Mittlerweile seid ihr ja viel, viel weiter. Habt eine App gelauncht in beiden Stores. Wie wart ihr zu dem Zeitpunkt oder bis zum Investment, sagen wir mal bis da, habt ihr wirklich nur über Typeform, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das ist ja das, was am Ende interessant ist, Aufträge generiert und die habt ihr dann in WhatsApp-Gruppen von Studenten geschickt.
Genau, also wirklich nur Typeform und WhatsApp. Was eben sehr gut ist an Typeform, ist, dass man kann wirklich jeden Step beim Typeform messen, was die Conversion Rate ist. Oder die Drop-Off-Rate. Oder auch andere Metrics. Da sieht man alles. Und da konnten wir wirklich datenbasiert sehen, welche Fragen wir stellen sollten, welche Fragen wir nicht stellen sollten, wie kurz der Typeform sein soll, damit die Kunden schneller reinkommen oder genügend auch Informationen geben für den Auftrag. Und so konnten wir wirklich Step-by-Step jeden Step sozusagen optimieren.
Ja, vielleicht kannst du darüber was erzählen. Also, weil da fehlt noch so eine Lücke, denn im Endeffekt fehlt ja noch quasi die Info, wo kamen diese Aufträge her? Also, die sind ja nicht einfach auf euch irgendwie, die sind euch ja nicht zugeflogen. Weiß nicht, habt ihr vielleicht, keine Ahnung, gut Anzeigen, wenn ihr nicht geschaltet habt, weil ihr hattet keine Kohle, ganz normal. Seid ihr wieder von Tür zu Tür gegangen, habt die Aufträge dann quasi eingesammelt, in eine Typeform gepackt und dann in die Studentengruppen gepackt? Oder wie ist es zu diesen Aufträgen gekommen, die ihr erstmal brauchtet, damit ihr daraus eine Typeform erstellen könnt für einen Studenten?
Ja, also grundsätzlich war das immer der größte Channel Word of Mouth. Mhm. Und wir haben das auch gepusht. Und das andere ist einfach, wir haben einmal ein bisschen Google Ads gemacht, hat aber nicht so gut funktioniert, so eins ist immer sehr teuer. Einfach, aber durch diese Google Ads konnten wir einfach so die Basis generieren und die haben dann sozusagen durch Mund-zu-Mund-Propaganda das weitererzählt.
Okay, also das ist dann wirklich so gewesen, quasi wie ich es schon erzählt habe, ihr habt euch um die Aufträge selber gekümmert und genau. Selber kaltakquisemäßig seid ihr unterwegs gewesen.
Genau.
Immer noch die Nachbarn gefragt, ob sie irgendwas brauchen, euch genau. Die Infos daher geholt. Ja, keep it simple.
Das tönt eigentlich so ziemlich banal, aber das ist schlussendlich ist das eigentlich das Beste, weil bei Google Ads, auch wenn jemand drauf klickt und convertet, man erhält vielleicht die Information, wer das war im Altersbereich, aber man hat nie mit der Person gesprochen. Und es ist einfach viel schwieriger, im Nachhinein noch in Kontakt zu kommen. Und da ist man wirklich im Prozess drin und kann wirklich alles sehen. Und dadurch, dass wir das so gemacht haben, konnten wir auch viele Informationen an den Kunden herausfinden, auch wie sie ticken und wie wir die App da dementsprechend auch designen sollten. Und viele fragen uns immer, ja, was sind eure Channels, eure Marketing-Channels? Weil es ist immer so die Frage, die man sich erhofft. Es ist einfach so einfach, Jack, kann man sagen, das sind die Marketing-Channels. Aber bei uns war es wirklich nicht so. Wir haben wirklich jeden Auftrag durchgehustelt, jeden Auftrag versucht zu erhalten. Und aber dadurch auch sehr viel Information gesammelt.
Ja, sehr, sehr spannend. Und ihr zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nehmt euch dann eine Provision davon wahrscheinlich, ne?
Genau, 20%.
20%. Die ist aber auch immer gleich.
Die ist immer gleich. Wir nehmen 10% vom Kunden und 10% vom Helfer. Und die ist gleich, aber also vielleicht werden wir die in der Zukunft ändern, aber 20% ist das, was die Kunden gesagt haben. Ist fair. Und auch die Helfer.
Ja. Okay, wichtig ist noch, die Bezahlung findet im Vorhinein statt oder nachher?
Im Nachhinein. Also sobald der Auftrag erledigt ist, dann wird es auch
gezahlt. Dann wird es bezahlt. Genau. Okay, super. Ja, und jetzt sieht das Ganze ja noch ein bisschen anders bei euch aus, denn ihr seid einfach weiter, ne? Ihr habt eine App gelauncht, ihr habt ein Investment bekommen. Um das Ganze mal in den Rahmen zu packen, von was für einem Betrag spricht man da im Investmentbereich? War das eine Pre-Seed, eine Seed? Ich denke mal irgendwie was dazwischen.
Das ist eine Seed-Round und wir waren bei mehrere hunderttausend Franken.
Okay, und ich denke mal, ihr seid auch nicht nur noch drei Leute. Ich glaube also...
Genau, also wir sind...
Das hat sich auch verändert.
Also wir sind jetzt zu dritt als Co-Founders. Und wir sind in der Schweiz und da haben wir noch andere Entwickler in Pakistan. Und viele haben uns auch kritisiert wegen dem. Und dann, wo auch der Investor reingekommen ist, der hat auch gesagt, guck, das ist eigentlich super, weil erstens, ihr seid dann schon so, jetzt schon global. Plus, ihr könnt viel, viel billiger, viel, viel billigere Arbeitskräfte einsetzen und die App einfach so viel billiger entwickeln. Weil natürlich sind die Schweizer Entwickler vielleicht ein bisschen mehr erfahren oder haben eine bessere Uni und so halt irgendwie besseres Wissen, aber zu Beginn braucht es das einfach nicht. Und vor allem, wenn wir jetzt so viel testen, dann ist es einfach wichtig, dass wir viel testen können und nicht einfach jedes Mal die beste Qualität haben. Und dadurch, dass wir sie in Pakistan haben, können wir uns das eigentlich erzielen.
Und okay, ist habt ihr denn noch was in-house? Also außer euch drei?
Nein, nur, wir machen alles selber und das ist auch etwas, das wir behalten wollen. Also wir wollen nicht, also möglichst wenigste Employees haben. Nicht, weil wir sie nicht mögen, einfach aus dem Grund, dass jeder soll einfach möglichst effektiv im Team arbeiten. Und nicht, weil sehr viele, wenn man sie fragt, so ja, was machst du so im Leben? Und er sagt, ja, ich baue eine Firma. Und so, okay, cool, wie groß ist sie? Ja, sie hat irgendwie 20 Employees oder 50 Employees. Und das ist so ein schlechter Messwert. Das zeigt nur, dass du eigentlich Geld ausgibst. Nicht, dass du erfolgreich bist. Und auch viele Fragen, die stellen diese Fragen, genau weil sie eben immer diese Frage, also diese Antwort erhalten und sich erhoffen, dass sich dadurch die Firma bewerten können. Aber das ist falsch. Mhm. Also wir sind drei Co-Founder, die sind in der Schweiz und wir sind noch vier Entwickler in Pakistan. Und wir wollen das auch behalten und wir wollen auch generell global bleiben, weil es gibt überall Talente. Und man braucht nicht unbedingt ein Office dafür auch.
Nee, das stimmt. Wir sehen das übrigens genauso, denn die Anzahl der Mitarbeiter hat recht wenig damit zu tun, ob du erfolgreich bist. Bei Startups noch viel schlimmer, denn in den meisten Fällen hiren die dann, was das Zeug hält. Und Da ist dann auch die Frage, wen zählst du als Mitarbeiter? Also lieber Gründern, Freelancer ist kein Mitarbeiter. Das sage ich jetzt schon mal. Denn ja. Du willst gar nicht wissen, wie viele Gespräche ich schon hatte, wo ich danach gefragt habe und da werden Freelancer mitgezählt. Ein Freelancer ist leider kein Mitarbeiter. Und ob du jetzt 50 Mitarbeiter hast oder 5, ich bin ehrlich zu dir, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, ob du 50 hast. Denn am Ende des Tages kann ich zum Beispiel sagen, wir automatisieren sehr viel. Das ersetzt viele Mitarbeiter. Das heißt also, ich denke mal vom Prozess her, das kann ich jetzt nur für uns sprechen, des Growth Hackings, wie wir das machen, können wir bestimmt das machen, was bestimmt in anderen Firmen so um die 25 Leute machen.
Ja, absolut.
Und wir sind auch nicht bei über 7 Mitarbeitern. Deswegen stimme ich dir voll und ganz zu.
Ja, also es macht auch Sinn. Also ich meine, wieso braucht man so viel? Also nicht, dass wir gegen Mitarbeiter sind, jeder soll einen Job haben, aber es ist nicht nötig. Also so, das ist nicht das, was den Erfolg der Firma bestimmt.
Auf keinen Fall. Mich hat es nur ein bisschen gewundert, dass ihr wirklich gar keinen mehr zum Beispiel dazu geholt hättet. Zum Beispiel hätte ich mir gut vorgestellt, gut, ich weiß jetzt nicht, wie eure 3 Rollen verteilt sind, weil ihr seid auch 3 Co-Founder. Das ist auch immer schon mal mindestens eine Person mehr als üblicherweise. Ne? Aber dass man zum Beispiel die klassischen Rollen, die besetzt werden, sind meistens ein CTO. Gerade wenn es in der Entwicklungsphase geht aus einem nicht deutsch sprechenden Land, dass der quasi diese Rolle einnimmt als Kommunikateur, und das wird halt sehr, sehr oft und sehr gerne gemacht. Oder ein CMO wird direkt eingestellt.
Ja.
Meistens sind das so, also das hätte ich gedacht, vielleicht habt ihr dort die Management-Positionen halt eingesetzt, aber all das, was drunter ist, vielleicht nicht. Deswegen habe ich nachgefragt.
Ja, also wir suchen aktuell wir nennen das nicht ein CTO, wir nennen das ein Head of Google Programming.
Okay.
Und den suchen wir, also das ist, und den werden wir auch anstellen. Aber den suchen wir auch wiederum überall auf der Welt, nicht nur in der Schweiz, weil wir glauben, überall hat er Talente. Und wenn er sein Leben am besten in Amerika auslebt und sich dort am wohlsten fühlt, dann umso besser. Wieso sollen wir ihn zwingen, dass er in der Schweiz bleibt, oder wieso sollen wir nur Schweizer anstellen?
Ja.
Und das ist auch vielleicht noch ein spannender Aspekt, den wir jetzt auch implementieren. Wir wollen keine, zumindest zu Beginn, wir haben keine Rollen als CTO oder CMO oder CEO, sondern wir sind alle Head of, also ich bin jetzt zum Beispiel Head of Viral Growth, oder dann der, was fürs Produkt zuständig ist, ist Head of Customer Happiness. Es ist mehr orientiert nach das, was er eigentlich macht, und nicht nach Hierarchie. Viele auch fragen uns, ja, wer ist CMO bei euch, wer ist CTO? Und wir sind so, ja, wir haben das nicht wirklich, wir sind jetzt noch nicht Executives, die irgendwelche Managementrollen spielen, sondern wir sind wirklich auch da dabei und machen. Und dass diese Nicht-Hierarchie, die wollen wir behalten, bis wir das können. Weil das so kann, sind wir auch viel schneller auch als andere Firmen.
Ja. Ja, also am Ende des Tages seid ihr natürlich auf eurem Weg und entscheidet das selber, wie ihr das zu machen habt, ne? Und keiner kann euch da reinreden, weder ein Investor noch ich noch irgendjemand anderes. Ich meine, man kann ja auch sehen, dass es funktioniert, denn jetzt kommen wir zu einer Phase, die wirklich, ich würde mal sagen, das so ganz nochmal unterstreicht, denn jetzt haben wir nur bis dorthin geredet, wo das Investment kam, aber was geht denn wirklich tatsächlich jetzt auf der Plattform in der App ab? Und das ist ganz wichtig, denn das zeigt den Leuten, dass das, was ihr vermeintlich tut, schon zu Erfolg führt. Und da stelle ich dir jetzt einfach mal so eine Frage, Daniel, denn mittlerweile, ihr habt die App gelauncht. Vielleicht kannst du gleich noch mal ganz kurz sagen, wie lang das her ist. Ich glaube, das hast du nämlich noch nicht erwähnt.
Ein halbes Jahr.
Oh, ein halbes Jahr, sehr gut.
Ja.
Dann wissen wir jetzt, halbes Jahr, was ist in dem halben Jahr passiert? Also wie viel aktive Verbindungen haben auf dieser Plattform stattgefunden, von der Helferseite her und von der Unternehmensseite kann man es ja nicht nennen, aber Privatpersonenseite, ne? Wie viele Matchings haben da stattgefunden in dem halben Jahr jetzt?
Über eineinhalbtausend.
Die dann auch wirklich geholfen haben, das muss man an der Stelle nochmal sagen. Haben beide, also Helfer und Helfender, beide jeweils immer einen Account bei euch, ja, oder? Da musst du ja, sonst
können sie auch schlecht abbrechen. Also du hast jeden Account für Kunde und ihr ein Account als Helfer.
Okay, darüber zu reden, weißt du, wie viele Accounts auf beiden Seiten stehen?
So ungefähr jetzt sind wir bei 6.000 insgesamt.
Teilt sich das dann? Also sind die ungefähr gleich groß oder würdest du es, ja?
Nein, wir haben mehr Helfer als Kunden. Und das ist auch normal, also es macht auch Sinn, nicht, dass wir irgendwie, nicht, dass es schlecht ist. Also das ist natürlicherweise wird das auch so bleiben. Einfach aus dem Grund, dass viele Helfer sind mehr so passiv und aktiv auf Kork. Also sie schauen mal, wenn ein Auftrag kommt und vor allem einfach ein Auftrag in der Nähe. Und sobald einer in der Nähe ist, erhalten sie auch eine Push und dann werden sie wieder aktiviert.
Okay, also würdest du, ich schätze jetzt einfach mal, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch stehe. Also würde ich sagen, ihr habt so, wenn ihr 6.000 Accounts habt, knapp 4.000 vielleicht, die helfen und 2.000, die wirklich Unternehmensaccounts sind. Kommt das so ungefähr hin?
Genau.
Okay, sehr gut. Dann, um den Rahmen komplett zu schaffen, geht es dann in der letzten Instanz der KPIs natürlich darum, wie viele haben die App runtergeladen? Kannst du da ungefähr eine Zahl nennen?
Ja, das sind ungefähr 10.000.
10.000. Und daran merkt man das sehr, sehr gut. Und ich hoffe, du verstehst jetzt, warum ich frage. Denn insgesamt gibt es 10.000 Downloads und 1.500 Vermittlungen, die tatsächlich stattgefunden haben. Und es gibt 6.000 Accounts. Das heißt, die Quote von einem aktiven Nutzer, je nachdem, wie ihr den selber definiert, aber ich sage jetzt mal von Accounts her, die sich vielleicht angemeldet haben, ist schon sehr hoch. Normalerweise liegt die Rate ganz woanders, abseits von dem, was ihr eigentlich tut. Das heißt also, ich möchte sagen, ihr macht einen sehr guten Job mit dem, was ihr tut. Denn die Nutzer, die App am Ende des Tages auch downloaden, und da kommen wir gleich zu sprechen, wie werden die Leute auf Kork aufmerksam, scheinen wohl eure App sehr zu mögen und eure Customer Journey gut zu durchlaufen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen darum erzählen, habt ihr das schon vorher, habt ihr das oft getestet, damit diese Zahlen einen hohen Standard haben? Oder was habt ihr dafür gemacht?
Also zuerst mal danke für das Kompliment. Und
bitte.
Das ist wirklich, also es ist kein Zufall. Wir haben wirklich darauf gezielt. Und uns ist ein Download komplett egal. Uns ist ein User komplett egal. Was uns wichtig ist, ist ein aktiver User. Und scheint auch offensichtlich zu sein, aber viele machen das falsch. Also sie setzen sich die falschen Metrics. Und sie sagen das einfach, weil, Entschuldigung, weil es scheint wie ein Indiz zu sein für Wachstum. Und es tönt vielleicht spannend oder interessant für einen Investor, wenn man sagt, man hat 10.000 Downloads oder so. Aber am Ende des Tages ist nicht das, was zählt. Und wir sind dort wirklich strikt in der Firma, also im Startup. Wir sagen uns auch intern und auch extern ist wirklich, wir sagen immer, was uns wichtig ist. Also nicht, wir sagen nicht irgendwie, wir haben 10.000 Downloads, sondern wir sagen, wie viel wir vermittelt haben. Also wenn jemand uns fragt, wie läuft Kork, wir sagen nicht, ja, wir haben jetzt 10.000 Downloads, nicht schlecht, sondern wir sagen, wir haben 1.500 Vermittlungen und wir wollen das verbessern. Das ist immer die Zahl. Und auch wenn die Zahl wirklich also nicht jetzt irgendwie bemerkenswert ist, dass wir trotzdem, wir zwingen uns, diese zu erwähnen. Weil das zwingt uns auch wirklich nur an das zu denken, was wichtig ist.
Ja, ihr habt komplett recht. Ich meine, im Endeffekt unterstützt ihr damit unsere Aussagen, die wir schon seit über 70 Podcast-Episoden tätigen und seit über 3 Jahren, dass es auf den aktiven Nutzer ankommt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie definiert ihr nach eurer Metric wirklich einen aktiven Nutzer? Also jemand, der vielleicht so geholfen hat oder dem geholfen wird, ist der für euch ein aktiver Nutzer? Oder ist das wie bei Facebook jemand, der zum Beispiel sich einmal im Monat einloggt? Weil du hast ja auch eben gesagt, der hilft, der guckt halt pauschal mal so ein bisschen rein, sind da irgendwie Aufträge, wo ich helfen kann, ne?
Ja. Also bei Kunden ist es ganz einfach, wie viele Aufträge pro Monat er abgibt. Mhm. Und ein Kunde, der viele Aufträge pro Monat abgibt, also wir haben es definiert als 2, das ist ein aktiver Kunde. Und ein aktiver Helfer, das ist einer, der pro Monat X verdient.
Okay, alles klar. Das heißt also, es muss auf jeden Fall etwas stattgefunden haben, wo jemandem geholfen hat und wo jemand hilft.
Genau.
Richtig. Okay, sehr schön. Und man muss dazu noch sagen, bei den 1.500 quasi Vermittlungen, wenn man das jetzt mal so nennen kann, habt ihr dann auch noch on top ziemlich viele Bewertungen. Also ich meine, ich kenne sie jetzt ja, auf der Webseite sieht man es. Es sind 352 an der Zahl. Nimmt man das jetzt nochmal anhand der Aufträge, die zustande gekommen sind, ist das auch schon eine sehr, sehr gute Conversion. Wie habt ihr das hinbekommen? Habt ihr dort eine spezielle Strategie angewendet, um Bewertungen zu bekommen? Also ist es fester Bestandteil eurer Product Journey, wenn jemand mit dem geholfen wird, dass ihr nach einer Bewertung fragt? Also ich meine, wäre ziemlich smart, wenn ihr es macht, und ich hoffe, ihr macht es auch. Aber wie macht ihr es?
Wir haben einfach Typeform wieder benutzt und gesagt, schickt uns eine Bewertung, wie können wir Cork verbessern? Und dann haben wir eine Bewertung erhalten und das aus dem Schnitt haben wir es berechnet. Also, und wir haben nicht irgendwie Apple-Rezensionen oder Google-Rezensionen verwendet, weil es ist immer so, also es ist da öffentlich, aber man kann halt nicht viel fragen, also es ist nur eine Bewertung. Man sagt ja die ganze Zeit bei Uber, dass sie haben ein Problem, dass die Uber-Fahrer sind immer zwischen im Schnitt von 4,2 bis 4,6. Und da sind noch irgendwie 95% der Uber-Fahrer sind in diesem Bereich. Und ich meine, wenn man 95% der Uber-Fahrer in diesem Bereich sind, da kann man nicht wirklich sehr gut auswählen, welcher gut ist oder welcher schlecht. Und aus dem Prinzip haben wir uns einfach, fanden wir das einfach nicht rational, irgendwie auch nur nach einer Bewertung zu fragen, sondern auch nach Rückmeldung.
Und das auf Google. Also es ist auf jeden Fall fester Bestandteil bei euch.
Ja.
Cool. Was würdest du sagen, ist wirklich so das allerwichtigste Key-Learning gewesen beim Bauen der Customer Journey, die ihr bemerkt habt vom Download hin bis zur Vermittlung? Für euch jetzt persönlich? Für dich?
Mit den Kunden telefonieren.
Okay. Nicht heißt nach dem Onboarding oder?
Ja, also vor allem einfach, sobald ein Kunde irgendwie sich registriert hat, auch nur schon irgendwie zum Teil, telefonieren. Weil
anrufen.
Daten sind wertvoll, aber Daten mit Aussagen sind noch wertvoller.
Okay, man muss natürlich auch immer sagen, dann kommen wahrscheinlich viele und sagen, das ist sehr aufwendig. Da sage ich dann wahrscheinlich direkt, ja, das ist sehr aufwendig, aber du darfst auch niemals vergessen, dass wenn du den Kunden über den Support quasi so bindest, dass er vielleicht nicht nur einen Auftrag, zumindest in eurem Beispiel, bei euch published, sondern im besten Fall viel, viel mehr. Das heißt, du hast also mit einem Kunden oder mit einem Anruf, was du auch sehr gut kalkulieren kannst, wenn du einen Vertriebler hast oder dir selber Lohn auszahlst, wie auch immer, oder einem Werkstudenten gibst oder was auch immer du machst damit, das sehr gut kalkulieren kannst und einplanen kannst. Also für dich war das Wichtigste wirklich nach einem Kunden-Onboarding den anzurufen und dem dabei zu helfen, seinen Auftrag einzustellen.
Ja.
Macht ihr das auch immer noch?
Wir machen das immer noch, also machen das wirklich viel.
Crazy.
Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich viel, also das machen wir.
Und also ihr ruft wirklich bei jedem Kunden an?
Ja, praktisch, also wirklich viel.
Crazy.
Einfach aus.
Hätte ich nicht gedacht.
Also, und es ist klar, es ist aufwendig, aber ich meine, wenn man nicht den Aufwand investieren will, dann soll man nicht ein Startup machen. Also
definitiv, aber es ist, du weißt ja, was ich meine. Wenn es in eine höhere Skalierung geht, wird es immer problematisch.
Vielleicht gibt es einen effektiveren Weg oder so. Vielleicht gibt es den, aber bis jetzt hat das am besten funktioniert.
Okay, und warum würdest du sagen, dass es wichtig ist, die anzurufen? Damit du denen helfen kannst?
Vor allem auch wegen der Hilfe, aber mehr auch wegen, weil viele sammeln Daten und sagen immer Daten, 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 Daten ist das neue Gold oder das neue Öl. Aber Daten mit Aussagen, das ist viel wertvoller, weil die Kunden sagen vielleicht, also man kann die Daten haben, zum Beispiel, der Kunde hat keinen Auftrag abgegeben. Kunde X hat null Aufträge abgegeben. Mhm. Das sind Daten. Ist spannend. Aber wenn man dann weiß, weshalb, also weil man angerufen hat, dann weiß man vielleicht, der Kunde X hat null Aufträge abgegeben, weil er noch keine Zeit hatte und es war zu aufwendig für ihn, seine Daten auszufüllen, zum Beispiel. Mhm. Das ist viel wertvoller, als einfach die Daten zu haben von Kunde X hat null Aufträge abgegeben. Und das kann man wirklich am besten erhalten, wenn man den Kunden anruft.
Habt ihr danach auch, also ich denke mal, mit der Zeit werdet ihr oft dieselben Antworten gehört haben.
Ja.
Also nicht zwingend auch immer, aber sagen wir mal, es gibt wahrscheinlich so einen Rahmen von irgendwie 10, 15 Antworten, die irgendwie immer fallen. Wahrscheinlich gibt es da mal einen Ausreißer, wo ihr noch nie was von gehört habt. Wie, keine Ahnung, mein Goldfisch ist wahrscheinlich gerade am Fressen und ich muss dem was geben, deswegen habe ich es nicht hinbekommen, aber ich weiß, du weißt, was ich meine.
Ja, absolut.
Habt ihr danach auch dann letzten Endes, da gehe ich von aus, hoffentlich euer Produkt so verbessert, dass es sich darauf abgestimmt hat, weil wenn man das auf einer Skalierungsebene höher macht, würde das natürlich irgendwann problematisch, den Kunden direkt anzurufen, denn im besten Fall durchläuft er das ja alleine und hat gar keine Probleme damit. Heißt, ihr habt das dann später mit ins Product Development mit einbezogen? Das, was ihr aus den Antworten so raushören konntet? Hat das für euch eine Rolle gespielt?
Ja, also natürlich, wir gucken, was die beliebteste Antwort ist. Der meist ausgewählte. Und aus dem basieren wir dann unsere Ideen und halt die neuen Funktionen für das Produkt. Und was wir aber sehr, sehr, wo wir auch wirklich aufpassen, ist, dass wir können vielleicht sehr viele gleiche Meinungen von schlechten Kunden erhalten.
Ja.
Und das sollte man auch nicht, die sollte man auch nicht beachten, weil schlechte Kunden sind schlechte Kunden und die werden auch sonst nicht gute Kunden sein. Und wenn man halt das Produkt nach schlechten Kunden also aufbaut, dann wird das Produkt auch nicht interessant für gute Kunden.
Mhm.
Haben wir zu Beginn auch falsch gemacht.
Musste auch erstmal ein Learning her, aber ich glaube, daraus habt ihr gut lernen können. Habt ihr denn, Kundensupport am Ende des Tages war ein sehr großer Bestandteil von euch, habt ihr den noch abschließend dazu nur über Telefon gemacht oder auch in anderer Form? Also gab es irgendwie, ich denke, meine E-Mail gab es auf jeden Fall, die irgendwie beantwortet wurde, aber gab es auch irgendwie, keine Ahnung, dass ihr daraus so eine richtige Community geschaffen habt, dass zum Beispiel ein Helfer, ich meine, es wäre ein lustiger Use Case, ein Helfer von euch hilft halt einem Kunden von euch, sich onzuboarden. Das wäre eine ziemlich lustige Story im Endeffekt. Ja. Gibt es sowas auch? Idee.
Hatten wir auch schon. Und haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Wir haben wissen das Prinzip, dass wenn Support braucht, dann ist das Produkt nicht gut. Also desto weniger man eigentlich das Optimale wäre, wenn es gar keinen Support gibt.
Auf jeden Fall.
Bräuchte, aber das ist einfach nicht möglich. Und deswegen haben wir noch einen Support, einfach eine E-Mail, die man anschreiben kann oder auch anrufen. Und wir sind natürlich 24/7 erreichbar. Wir haben auch Anrufe irgendwie am Freitagabend im Club erhalten und wir sind dann rausgegangen und haben abgenommen.
Und auch nicht schlecht. Einfach,
dieses Engagement ist uns auch wichtig. Aber ja, also Support ist wirklich. Unser Support ist ein gutes Produkt, sagen wir so.
Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, geht es jetzt eigentlich nur noch darum zu erfahren, wie kommt man in der ersten Instanz an 10.000 Leute, die eine App downloaden?
Ja.
Zumindest mal die in die Sichtbarkeit von diesen 10.000 Leuten zu kommen, die sich diese App runterladen. Und du hast erzählt, ihr hattet zu dem Zeitpunkt schon ein Investment, das heißt, ich gehe davon aus, ihr werdet auch ein bisschen Marketing-Spendings gehabt haben. Und das dann kombiniert haben mit dem, was ihr gerade erzählt habt, hat dann dazu geführt, dass diese Zahlen entstanden sind. Aber die Sache vorne fehlt noch. Vielleicht kannst du dort mal erzählen, was habt ihr so ausgetestet? Weil ich glaube, dort habt ihr viel ausgetestet und habt einfach geguckt, wie geht das? Natürlich muss man auch schon sagen, du hast am Anfang ein bisschen erzählt, viel ging über Word of Mouth. Das heißt also, ihr seid rumgegangen etc. Aber ich denke mal, ihr werdet auch noch ein paar andere Sachen gemacht haben, oder?
Ja, also wir haben alles Mögliche getestet. Wir haben in Schulen mal Fake-Zehnernoten verteilt. Also in der Schweiz hat es so Zehnernoten. Und wir haben Fake-Zehnernoten gedruckt und natürlich auch unten geschrieben, dass es eine Fake-Note ist. Aber auf der Note dann, als hätte jemand drauf geschrieben mit so einem Marker, geschrieben, wenn du brauchst du Geld, verdiene auf Cork. Und dann www.getcork.com. Und wirklich, also im Wert von, glaubst du, so 30.000 Fake-Zehner-Noten haben wir dann das überall in der Schule verteilt, in Briefkasten, im Spind, auf dem Boden, im WC. überall. Und wir haben auch nachher Anrufe erhalten und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also wiederum etwas mal Spannendes, nicht so etwas Langweiliges. Und bis heute finden immer noch Schüler 10er-Noten oder Studenten 10er-Note irgendwo im Gang oder so und melden sich an.
Geil.
Oder sie erinnern sich daran, weil es halt lustig war. Wir haben aber auch.
In wie vielen Schulen wart ihr?
Allen. Also wirklich vielleicht so 15 oder so.
Wie viel habt ihr gedruckt dann am Ende?
30.000 ungefähr.
30.000.
Ja, das war auch ein riesiger Prozess, diese zu schneiden. Weil die waren nicht einzeln gedruckt, sondern auf einem A4-Blatt. Und da mussten wir sie einzeln ausschneiden. Und ja, also eben solche kleine Growth Hacks bei Kunden auch. Wir haben auch Zeitungen, weil unsere Story einfach immer spannend ist zu erzählen. Und ja. Ansonsten wirklich einfach Mund zu Mund. Also wir versuchen das auch weiterhin zu behalten. Wir haben Google funktioniert, aber es ist sehr teuer. Facebook hat auch gut funktioniert, aber es ist auch sehr teuer.
Ja. Ja, ich meine im Endeffekt, gut, dort könnt ihr runterbrechen, was euch der User kostet und am Ende auch der Auftrag. Aber es ist schon ein Unterschied. Die Story mit den 30.000 Flyern finde ich ziemlich lustig. Habt ihr nicht irgendwie ein bisschen Anschiss dafür bekommen?
Ja, doch. Wir haben mal einen Anruf erhalten, also zweimal von einer Schule, vom Hausabwart. Und er hat uns gesagt, mach das nicht mehr und machen das auch nicht mehr. Aber das ist halt das Schöne am Start.
Ihr macht das nur noch an anderen Schulen.
Genau. Und das ist aber das Schöne und das Wertvolle an einem Startup. Man kann wild sein,
ja.
Kann wie ein Pirat agieren und nicht wie eine konventionelle Firma, die alles durch Compliance durchgehen muss, bevor sie irgendetwas machen können. Und ja, das ist diesen wild and free Vibe, den wollen wir auch behalten in der Kultur.
Ja, ich muss auch zugestehen, es hätte mich auch gewundert, wenn da was anderes kommt. Immer wenn ich mich mit im Bereich zum Beispiel E-Learning, alle Plattformen, die in irgendeiner Art und Weise Schüler und Studenten als Zielgruppe haben, haben es eigentlich in meinen Augen relativ einfach, um an Nutzerzahlen zu kommen. Denn du kannst offline sehr viel machen. Also das Problem an der ganzen Sache ist nur, die wenigsten Leute sind fleißig. Das heißt also, die wenigsten Leute gehen in Schulen, die wenigsten Leute gehen in Hochschulen, die wenigsten Leute gehen zu Universitäten. Und wenn man ehrlich ist, der Zugang zu Studenten ist sehr, sehr, sehr einfach. Sehr einfach.
Ja.
Ob das Schulen sind, ob das Universitäten sind, ob das Hochschulen sind, ob das irgendwelche, ich glaube, Doodle heißt die App, Doodle-Gruppen sind von Studenten, ob das Facebook-Gruppen sind. Der Zugang zu Studenten, um in die Sichtbarkeit eines potenziellen Nutzers zu kommen, ist sehr einfach.
Absolut.
Sehr, sehr einfach.
Und
das Einzige, was man machen muss, ist, man muss sich hinsetzen und dafür ein bisschen was tun, nämlich den Arsch hochbekommen und wohin gehen. Und das machen halt irgendwie, also das kriegen nicht so viele hin und ich frage mich halt immer, warum. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel, dass es funktioniert. Und da kann man halt sehr kreativ sein, ne? Hat so ein bisschen was von meinem alten Abi-Streich, den ihr da vollzogen habt.
Nee, also wirklich, und das ist auch ein großes Key-Learning, ist, dass meistens ist die Antwort vor dir. Du willst sie einfach nicht sehen, weil es zu mühsam ist. Und das merken wir einfach immer noch, dass es ist eigentlich so einfach, also ein Startup ist einfach so klar, was man machen muss. Man braucht ein gutes Produkt und man muss es möglichst billig User akquirieren. That's it. Das ist ein Startup. Wenn du das hinkriegst, dann bist du erfolgreich. Und die meisten versuchen noch riesige Strategien herauszufinden, einfach damit sie das umgehen können und nicht so viel Arbeit investieren müssen, damit sie das erreichen. Und bei uns war es auch ein simpel. Die Studenten sind an der Uni. Geht hin. Also, es ist simpel. Ich meine, man muss nicht irgendwie groß denken, ob man mit Facebook Ads eine große Ad-Kampagne macht, eine Strategie. Die sind dort. Man kann mit denen sprechen sogar. Also man muss nichts anderes machen als das. Aber es ist mühsam. Es braucht extrem viel Zeit. Wir haben Tag und Nacht das gemacht und hat aber funktioniert.
Ja, im Endeffekt, es tut mir auch leid, sowas zu sagen, aber in meinen Augen, wer das nicht hinbekommt mit der Zielgruppe Schüler, Studenten, ist dumm.
Ja.
Weil es ist so einfach. Das ist ja zwar nicht vergleichbar mit einer B2B-Software oder so, da könntest du sagen, okay, dann geh auf Messen, da ist nochmal anders, dafür musst du Kohle bezahlen und vielleicht auch viel, mhm. und Messen finden mhm. gerade nicht statt. Aber bei Schülern und Studenten, der Zugang ist so einfach. Selbst wenn du 50 bist und gar nichts mit Schülern und Studenten zu tun hast, wirst du irgendjemanden kennen, der vielleicht einen Sohn hat, eine Tochter hat, die Zugang zu Schülern und Studenten hat.
Ja, absolut. Irgendwie nee, also sowas. Wirklich, die meistens ist die Antwort vor dir. Du willst sie nicht einsehen, einfach weil du zu faul bist.
So, und das ist auch ein gutes Credo, weil am Ende des Tages, klar, kannst du auch sagen, du musst losgehen, wenn es nicht funktioniert, ey, dann scheiß halt drauf, dann mach halt das Nächste. Mhm. Und test es auch, es ist ein Growth-Hacking-Prozess. Am Ende des Tages kann man natürlich auch nicht sagen, ob das, wenn du zu Studenten hingehst oder zu Schülern, ob das zu 100% klappt. Nein, das hängt auch immer davon ab, ob du Absolut. Ein cooler Typ bist oder ob du die Leute dich nicht gut finden und nicht mit dir reden wollen, ja, aber du findest halt einen Weg, ne? Und mich hat's jetzt nicht überrascht, dass es das war, was du gesagt hast, ihr wart vorrangig vor Ort. Weil es ist das Beste, was Absolut. Du machen kannst.
Absolut. Ne?
Also Absolut. Studentenpartys alleine.
Genau.
Ich war nicht mal Student und kenn das. Ich war nicht mal Student und kenn das alles. Genau. Also das ist alles bekannt.
Es ist banal, es ist einfach, es ist simpel, aber es ist schwer zu machen, einfach weil es mühsam ist.
Ja, aber ich finde gut, dass du mir gegenüber sitzt und das bestätigst, dass es ist simpel. Ja. Es ist wirklich simpel, es ist kein großes Hexenwerk.
Ja, ich meine, man hat alle Bücher auf der Welt, damit man noch irgendwelche Strategien raussucht, aber die bringen nichts. Also wir sehen mal so, die Strategie ist wie, als wäre man auf dem Boot. Man kann den Stern auswählen, den man folgt. Aber wenn man den ausgewählt hat, ist man immer noch am gleichen Ort. Und es ist wichtig, weil vielleicht, wenn man den falschen Stern wählt, dann kommt man nach Afrika anstatt nach Südamerika. Aber schlussendlich, wenn man ist noch trotzdem noch am selben Ort. Was da das, weiß man nicht, welchen Stern man wählen soll. Deswegen soll man einfach mal machen. Und dann wird man seinen Stern auch schon finden.
Und das, du hast ja eben auch was Schönes gesagt. Denn du hast gesagt, es ging ja mehr darum, das Ergebnis zu erfahren. Und wie ich sage ja immer, selbst wenn du erfolgreich bist, sagen wir mal, und du hast eine große Anzahl User, viel wichtiger, als dass du diese Anzahl an Nutzern hast, ist zu verstehen, wie du hingekommen bist. Mhm. Also der Weg zum Ergebnis.
Absolut.
Und deswegen, wenn du zum Beispiel viel Geld verbrennst, keine Ahnung, bei Google oder wo auch immer, da sagen die Leute immer, ja, es funktioniert einfach für mich nicht. Mhm. Das ist eigentlich falsch, weil du hast nicht verstanden, warum es nicht funktioniert. Und es ist viel wichtiger zu verstehen, warum es nicht funktioniert, als dass es funktioniert. Das ist viel, viel wichtiger. Weil auch aus diesen, von mir aus gibst du 40.000 Euro aus und verbrennst 40.000 Euro. Am Ende des Tages seid ihr das beste Beispiel. Ihr habt verstanden, warum es zu der Entwicklung der App nicht funktioniert hat, weil ihr den falschen Typen dafür hattet. Und ihr habt viel Lehrgeld bezahlt. Jetzt habt ihr darum aber was geschaffen, dass ihr aus den 40.000 Euro 60.000 Euro gemacht habt. Und das ist das, was ich meine. Du kannst daraus aus den nächsten 1.000, 2.000, von mir aus auch ohne Geld, kannst du so viel machen, dass das, was vorher dich zum Verlust gebracht hat, schon wieder vergessen ist.
Absolut, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter
Spielt Punkt. Keine Rolle mehr.
Absolut. Stimme ich dir zu 100% zu.
Daniel, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ich habe es sehr genossen, mit dir eine Folge aufzunehmen und ihr seid ja gerade erst am Anfang. Ihr habt ein super geiles Produkt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, hier konnten einige Leute was draus lernen. Ich liebe ja den Satz Keep it simple and short und du hast es mir irgendwie nochmal ein bisschen unterstrichen. Das hat mir auch nochmal geholfen. Dankeschön. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in einem Anfang des nächsten Jahres nochmal hier sitzen und darüber berichten, was
sehr gerne
bei euch passiert. Dafür müsstest du aber jetzt nochmal gleich erzählen, was bei euch bis zum Ende des Jahres noch ansteht, denn ich verabschiede mich jetzt nochmal. Das letzte Wort gebührt ich dir dann mit dieser Frage. Was passiert in diesem Jahr noch bei Kork? Und sage schon mal, falls sich jemand mit Daniel connecten möchte oder sich Kork angucken möchte, findet alles dazu in den Shownotes. Daniel kann man gut auf LinkedIn erreichen. Und ich bin jetzt schon mal raus. Bis zur nächsten Episode. Dein Pascal, die Bühne gehört dir, Daniel. Ciao.
Danke vielmals. Also wirklich noch zuerst danke vielmals, Iris, ganz meinerseits, dass ich da mitmachen konnte. Und wirklich cool, was ihr macht. Also das fehlt auch ein bisschen in der europäischen Startup-Welt. Es gibt sehr viel, was man von Europa, von Amerika kopieren kann, aber es gibt wenig, was man noch von Europa kopieren kann. Und deswegen auch super, dass ihr das macht. Unterstütze ich auch zu jederzeit. Und auch in der Zukunft jetzt ein halbes Jahr vielleicht ein bisschen zu kurz. Wir haben jetzt Ziele gesetzt für das nächste, also für ein Jahr, also sprich im nächsten Sommer. Und dort ist einfach das Ziel, dass wir ganz Schweiz sind und das Product Market Fit einfach erreicht haben. Cool. Lena, danke dir wirklich vielmals. Und
ich danke dir.
Wir sehen uns dann wahrscheinlich in einem Jahr.
Würde mich sehr freuen, mein Lieber. Danke dir. Bis dahin.
Cool. Ciao.